Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort nicht vergeht, sondern bis heute Gültigkeit hat. Und dass wir von deinem Wort lernen können. Deine Worte sind Worte des Lebens. Und wir wollen diese Worte verstehen und ergreifen. Und das Leben erlangen, das du uns schenken möchtest. Amen. In meiner Jugendzeit kam irgendwann der Punkt, wo meine Eltern auch ohne uns in den Urlaub gefahren sind und wir zu Hause bleiben durften. Das war, wie ihr euch vorstellen könnt, eine Win-Win-Situation. Meine Eltern konnten endlich mal alleine Urlaub machen und wir konnten endlich mal alleine zu Hause sein und unser Unwesen treiben, das Haus genießen, wie wir es wollten. Denn die Korrektur war nicht mehr da, aber es war klar, es wird der Moment kommen, wo sie wiederkommen. Also sie bleiben nicht ewig fort, das Haus wird nicht unser Haus sein, sondern die Eltern kommen wieder. Und es war klar, spätestens, wenn das Auto auf die Einfahrt fährt, muss alles wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden. Klar, es ist immer ein bisschen schwierig mit den Zeiten, die waren vage angekündigt. Und so war es auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Wie lange können wir warten mit dem Aufräumen? Wir haben es in der Regel immer geschafft, glaube ich. Meine Mutter sitzt heute hier, darfst nicken oder den Kopf schütteln. Sie nickt. Wir haben es immer geschafft und wir haben ja auch nicht immer verraten, was da so alles gelaufen ist, wenn die Eltern nicht da waren. Es war klar, die Eltern kommen wieder. Ist uns bewusst, dass Jesus wiederkommen wird? Ist dir das bewusst? Es kommt der Moment, wo Jesus wiedergekommen wird. Er ist in den Himmel gefahren und hat uns hier in dieser Welt gelassen und uns diese Welt anvertraut. Aber er kommt wieder. Und das ist der große Zusammenhang von der sogenannten Endzeitrede Jesu. Und dieses Gleichnis, das wir eben gehört haben, ist ein Teil dieser Endzeitrede Jesu, in der er seine Jünger darauf vorbereitet, was passiert, wenn er weg ist, aber vor allem auch darauf vorbereitet, dass er wiederkommen wird. Und diese Endzeitrede, die beginnt ziemlich drastisch. Ich möchte das mal lesen, Matthäus 24, ab Vers 4. Da heißt es, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von den Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Vielleicht denkst du dir, wenn du diese Worte hörst, ja, irgendwie kommt mir da einiges von bekannt vor. Wir leben ja in einer verrückten Zeit, in einer Zeit der Seuchen, eine Zeit der Naturkatastrophen, einer Zeit des Krieges. Und die große Frage ist ja, was macht das mit uns, wenn wir das so wahrnehmen? Viele Menschen haben gerade Angst, aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus uns diese Dinge nicht ankündigt und sagt, rechnet damit, um uns Angst zu machen. Es geht ihm darum, dass wir vorbereitet sind. Jesus Christus wird wiederkommen. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und was das bedeutet, wie wir in dieser Zeit, auch mit dieser schwierigen Zeit umgehen können und mit der Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommt, das erklärt Jesus im Kapitel 25 mit zwei Gleichnissen. Da ist zuerst das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, lest das eher ruhig mal nach. Und da geht es darum, dass wir wachsam sein sollen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Jesus hat gesagt, nur Gott weiß, wann er wiederkommt, aber es gibt Zeichen, die passieren werden, die euch daran erinnern, dass er wiederkommen wird. Jesus spricht von Wehen, Geburtswehen. Und jeder Mann, der dabei war, wie seine Frau ein Kind bekommen hat, der hat mitbekommen, dass es durchaus schmerzhaft ist, so eine Wehe zu erleiden. Und jede Frau, die das erlebt hat, die weiß auch, was dieser Schmerz wirklich bedeutet. Also Wehen sind etwas Schmerzhaftes, aber dieses Schmerzhafte, das kündigt etwas Schönes an, ein neues Leben. Und die Wehen dieser Welt kündigen etwas Schönes an, aber sie erinnern uns auch daran, dass dieser Moment, dieses Schöne kommen wird. Jesus Christus wird wiederkommen. Es ist also wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir die Dinge, die gerade passieren, annehmen als etwas, das kommen muss. Aber es ist nicht das Ende, sondern Jesus wird wiederkommen. Und im zweiten Gleichnis, und das gucken wir uns heute an, geht es um Treue. Also wir sollen wachsam sein und gleichzeitig Gott die Treue halten. Es wird um Treue gehen. Man könnte ja meinen, wenn die Welt eh untergeht, wenn es immer schlimmer wird, die Wehen immer mehr zunehmen, das Unglück immer schlimmer wird, bis Jesus dann wiederkommt, dann hilft es ja eh nichts mehr. Dann bleibt uns doch nichts anderes, als auf Jesus zu warten und uns dem Schicksal zu ergeben. Aber das Gleichnis von den anvertrauten Talenten spricht eine ganz andere Sprache. Das Gleichnis sagt nicht, okay, ich kündige euch jetzt an, es werden schlimme Dinge passieren, bereitet euch darauf vor, dass auch euer Leben nicht einfach sein wird, sondern dass da Dinge passieren werden, die euch das Leben schwer machen. Bereitet euch darauf vor, vielleicht schafft es ja irgendwie, euch von diesen ganzen Katastrophen abzuschotten, baut euch Bunker, schließt euch ein und wartet einfach, irgendwann komme ich ja wieder. Und wisst, es ist nicht irgendwann, sondern es ist sogar bald. Aber dieses Gleichnis spricht eine andere Sprache. Es geht um anvertraute Talente, die in dieser Welt investiert werden sollen. Und die Wahrheit ist, obwohl diese Welt tatsächlich ja untergehen wird, damit Jesus eine neue Welt schaffen kann, investiert Gott sich in diese Welt. Gott baut sein Reich mitten in dieser dem Untergang geweihten Welt. Und sein Investment in diese Welt sind wir. Der Inhalt dieses Gleichnisses ist ja überhaupt nicht schwer zu verstehen. Da ist ein Mann, der ist offensichtlich besonders reich und er geht aus irgendeinem Grund außer Landes und damit sein Vermögen nicht gestohlen wird oder verloren geht, gibt er es seinen Knechten und sagt, passt in meiner Abwesenheit auf mein Vermögen auf. Und er gibt seinen Knechten jetzt unterschiedlich viel Silber, gemessen in Talenten, das ist übrigens eine Gewichtseinheit. Und da sind zwei Knechte, die investieren das Geld, das sie bekommen und erwirtschaften etwas dazu, jeweils das Doppelte. Und da ist ein Knecht und der vergräbt das Talent in der Erde, damit er ja nichts verliert und er verliert nichts, wirtschaftet aber auch nichts hinzu. Die zwei ersten Knechten werden von dem Hausherrn gelobt und der andere wird bestraft. Das ist erstmal das Gleichnis. Und jetzt wollen wir schauen, was dieses Gleichnis uns sagen möchte und vielleicht auch, was es uns nicht sagen möchte. Was deutlich ist, ist, Gott vertraut uns als seinen Kindern Talente an, damit wir sie in dieser Welt, um genauer zu sein, in seinem Reich investieren. Die Talente, die Gott dir schenkt, bekommst du, um sie zu investieren. Und die Frage ist ja, was heißt das ganz praktisch, Talente im Reich Gottes zu investieren? Vielleicht ist es da erstmal spannend zu fragen, in wen oder was investieren wir eigentlich? In wen oder was investieren wir, wenn wir ins Reich Gottes investieren? Und wie kann das praktisch aussehen? Nach dem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht es folgendermaßen weiter. Ich lese mal Matthäus 25 ab Vers 34. Dann geht es darum, was passiert, wenn der König wiederkommt. Und dann heißt es, dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereit ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt, ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wisst ihr, das einfachste Prinzip, um die Bibel zu verstehen, ist, die Bibel erklärt die Bibel. Und manchmal lohnt es sich, einen Bibelabschnitt einfach mal über den Kontext hinaus weiterzulesen, um dann zu gucken, was ist eigentlich gemeint. Und ich glaube, hier ist genau die Antwort gegeben auf das, was Jesus uns durch das Gleichnis sagen möchte. Ins Reich Gottes zu investieren, bedeutet nichts anderes, als in Menschen zu investieren. Im Reich Gottes geht es um Menschen. Das Reich Gottes ist kein Konzept, keine Institution, kein Gebäude, keine bestimmte Form. Das sind ja alles Dinge, die wir irgendwo als Gemeinde haben. Aber ins Reich Gottes zu investieren, bedeutet nicht in diese Dinge zu investieren, sondern es geht darum, um in Menschen zu investieren. Menschen, die Gott lieb hat. Im Reich Gottes geht es um Menschen. Und das Reich Gottes wächst auch durch Menschen. Das Reich Gottes wächst nicht dadurch, dass wir uns irgendein Gebiet einnehmen oder ein neues Gebäude bauen, sondern das Reich Gottes wächst immer dann, wenn Menschen die Gnade Jesu erleben und sich entscheiden, ich möchte zu Jesus gehören. Und in das Reich Gottes zu investieren, bedeutet dann letztlich, Menschen so zu begegnen, als würden wir Jesus Christus persönlich begegnen. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Als Kinder Gottes. Begegne Menschen so, als würdest du Jesus Christus persönlich begegnen. Wie passiert das? Das passiert einerseits ganz persönlich. Jeder von uns ist unterwegs im Alltag und trifft den ganzen Tag über Menschen. Wie begegnest du diesen Menschen? Wie nimmst du die Not anderer wahr? Wer wird für dich ein Nächster, den du begegnen kannst? Dem du Gutes tun kannst. Das ist dein ganz persönliches Leben, das du bewusst gestalten darfst. Und auf der anderen Seite geht es um das, was wir als Gemeinde tun. Auch wir als Gemeinde sind gemeinsam gesendet in diese Stadt, um Evangelium zu verkünden und Reich Gottes zu bauen. Und da geht es darum, dass wir erkennen, wie können wir einander in diesem Auftrag unterstützen und wie kann ich ganz persönlich dazu beitragen, dass wir als Gemeinde Reich Gottes bauen. Also die persönliche Ebene und die Gemeindeebene. Was investieren wir ganz praktisch? Das ist die nächste Frage. In wen investieren wir? Natürlich in Menschen, weil das Reich Gottes durch Menschen wächst. Und was investieren wir? In der Bibelstunde gibt es gerade eine Einheit zu den Werten unserer Gemeinde. Wir wollen die Grundwerte unserer Gemeinde entdecken und einer dieser Grundwerte ist, wir geben unser Bestes. Wir wollen unser Bestes geben, weil Gott unser Bestes verdient hat. Aber das Spannende an unserem Besten ist nicht, dass es etwas ist, was ich aus mir selber herausholen muss, sondern das Beste, was du und ich geben können, ist das, was Gott uns gegeben hat. Das ist ja spannend in diesem Gleichnis. Der Mann, der verteilt ja seinen Besitz an die Knechte. Er verteilt seinen Besitz. Er gibt keinen Auftrag dazu, dass sie ihren Besitz irgendwie verwalten sollen und treu damit umgehen, sondern es geht um seinen Besitz. Und das ist, finde ich, eine gute und entlastende und befreiende Nachricht. Es geht im Reich Gottes nicht darum, dass ich aus eigener Kraft und mit eigenen Ressourcen irgendwas schaffen muss, womöglich über mein eigenes Vermögen hinaus, sondern es geht darum, dass wir das investieren, was Gott uns anvertraut hat. Und das ist eine wichtige Frage. Kennen wir eigentlich unsere Talente? Kennst du die Talente, die Gott dir anvertraut hat? Ich möchte uns einmal das sogenannte Potenzialdreieck vorstellen. Ich glaube, unsere Talente bestehen aus drei unterschiedlichen Bereichen. Unser Potenzialdreieck. Das erste, was Gott dir mitgegeben hat, was ein unglaubliches Potenzial hat, ist deine Persönlichkeit. Du hast eine einzigartige Persönlichkeit. Und weißt du, dass du diese Persönlichkeit hast, war Gottes Idee. Wir glauben doch, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er sich uns ausgedacht hat und geformt hat. Nicht nur dein Körper, nicht nur wie du aussiehst, sondern auch deine Persönlichkeit, die Art und Weise, wie du eben bist. Das Problem an unserer Persönlichkeit ist, dass sie das Potenzial hat, zu segnen, aber auch zu zerstören. Und in dem Moment, wo wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Jesus Christus hat unser Wesen verändert und nun strahlt durch unsere Persönlichkeit das Wesen von Jesus Christus mehr und mehr durch. Das ist dein Potenzial. Aber Jesus verändert nicht deine Persönlichkeit. Wenn du ein introvertierter Mensch bist, dann wirst du wahrscheinlich ein introvertierter Mensch bleiben. Und wenn du extrovertierter Bühnenmensch bist und es liebst, auf andere Menschen zuzugehen, dann wirst du wahrscheinlich auch so bleiben. Und das gebraucht Jesus. Er verbiegt dich nicht, sondern er sorgt dafür, dass sein Wesen mehr und mehr durch deine Persönlichkeit durchstrahlt. Es ist wichtig, dass wir Ja sagen zu unserer Persönlichkeit und dass wir erkennen, dass Gott durch unsere Persönlichkeit wirken möchte. Ich habe oft mit meiner Persönlichkeit gekämpft, mit meiner Schüchternheit, mit meiner ruhigen Art. Gerade im Theologiestudium, da waren da die Menschenmagneten, die sofort irgendwo in andere Gemeinden zum Predigen eingeladen wurden, die irgendwelche Projekte übernommen haben. Und ich dachte, ich wäre gerne so wie sie, so extrovertiert, so offen, so zugewandt, so spontan. Und so war ich nicht. Und ich musste Frieden schließen mit meiner Persönlichkeit und verstehen, dass Gott mich in meiner Persönlichkeit gebrauchen möchte. Dass es Gottes Idee war, mit mir und meiner Persönlichkeit zu arbeiten, weil in meiner Persönlichkeit und in deiner Persönlichkeit steckt Potenzial. Und was du kannst, was dir gegeben ist, das können andere nicht. Also das Potenzial Persönlichkeit, das darfst du entdecken, lerne deine Persönlichkeit kennen. Aber ich habe ja gesagt, das ist ein Dreieck. Und das zweite sind deine Gaben. Das ist der zweite Teil deiner Talente, deine Gaben. Jeder von uns ist begabt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das, was ich kann, nicht unbedingt auch jeder andere können muss und umgekehrt. Ich bin einigermaßen musikalisch, aber ich konnte nie so großartig singen wie, keine Ahnung, jetzt muss mir irgendeine männliche Stimme einfallen. Und ich hätte mir oft gewünscht, besser singen zu können, aber konnte ich halt nicht. Dafür kann ich halt andere Dinge. Ja, wir dürfen uns auch in unseren Gaben nicht vergleichen, sondern es ist wichtig, dass wir uns in unseren Gaben ergänzen. Ja, die Bibel stellt Gemeinde, vergleicht Gemeinde mit einem Leib. Wir sind ein Leib und dieser Leib hat unterschiedliche Glieder. Ja, und dann sagt Paulus in 1. Korinther 12, wenn jeder von uns dasselbe Glied wäre, wenn der ganze Körper nur aus Daumen besteht, was ist das dann für ein Leib? Wir müssen uns ergänzen und deine Gaben sind etwas, das Gott dir geschenkt hat, damit du es einbringen und investieren kannst. Und das sind sowohl deine natürlichen Gaben, aber auch deine geistlichen Gaben. Und die Frage ist, kennst du deine Gaben? Kennst du die Gaben, die Gott durch seinen Geist der Gemeinde gibt? Und weißt du, welche dieser Gaben die sind, die Gott dir geschenkt hat? Wenn die Bibel stimmt, und das glauben wir ja, dann hat jeder einzelne Christ mindestens eine geistliche Gabe von Gott geschenkt bekommen. Nicht für dich selber, sondern als Talent, das du einbringen darfst. Der dritte Teil deines Talents sind deine Ressourcen. Dreieck. Deine Ressourcen. Gott in seiner Liebe gibt dir, versorgt dich mit dem, was du brauchst. Mit deiner Zeit, mit Geld, mit Gesundheit und Kraft. Und wisst ihr, Ressourcen verändern sich. Ja, als Teenager hatte ich so gut wie gar keine Kohle, aber dafür hatte ich körperliche Kraft. Ja, wenn man dann älter wird und arbeitet, hat man mehr Kohle, aber weil man arbeitet, vielleicht Familie hat, hat man weniger Zeit. Ja, wenn man Kinder hat, ja, geht ein großer Teil der freien Zeit, die man zur Verfügung hat, dafür drauf, dass man sich um die Kinder kümmert. Ja, also Ressourcen sind in dem Leben nicht immer gleich, sondern Ressourcen sind etwas Flexibles und die verändern sich. Auch Erfahrung zum Beispiel ist eine Ressource. Mit wachsender Erfahrung wird Gott dir auch mehr Verantwortung anvertrauen. Er wird dich nicht als junger Christ damit beauftragen, irgendwas ganz Großes zu machen, sondern er wird dich Stück für Stück aufbauen und an die Berufung hineinführen, die er mit dir hat, die er für dich hat. Und es geht darum, dass wir lernen, mit dem zu haushalten, was wir haben. Dass wir lernen, mit dem zu haushalten, was wir haben. Deine Ressourcen sind ein Geschenk Gottes. Was ist deine aktuelle Ressource? Wenn man jetzt sich diese Talente anguckt, jeder hat so ein ganz bestimmtes Talentenprofil und dem einen vertraut Gott das an und dem anderen das. Wenn man sich dieses Gleichnis anguckt, dann fällt dann schnell auf, dass dieser Mensch seine Summen unterschiedlich verteilt. Da ist der eine, der bekommt 5 Talente und der andere bekommt nur 1 Talent. Und da könnte man ja schnell sagen, hey, das ist ja unfair. Das ist doch unfair, dass der eine so viele Talente anvertraut bekommt und der andere wenig. Wir haben gerade Kindergeburtstag gefeiert, ja, und dann gibt es Kuchen, ja, und den Kindern fällt sofort auf, wenn der eine ein größeres Stück Kuchen kriegt als der andere. Das ist doch unfair, dass dein Stück Kuchen größer ist als mein Stück Kuchen. Wenn man sich aber das einfach mal genauer anguckt, fällt auf, hier geht es gar nicht um fair oder unfair, sondern hier geht es letztlich um den Eigentum, das Eigentum Gottes. Gott verteilt seine Talente und vertraut jedem etwas zum Verwalten an. Allein das ist schon so wertschätzend, dass Gott sagt, ich gebe dir etwas von mir, dir ganz persönlich, und ich traue dir zu, dass du das gut verwalten kannst. Aber dann lesen wir ja auch, er gibt jedem nach seiner Kraft. Er bürdet dir nicht mehr auf, als du mit deiner Kraft tragen kannst. Talente sind ja, wie ich schon sagte, eine Gewichtseinheit. Wisst ihr, mit Talenten geht auch eine Last einher. Die Last der Verantwortung, vielleicht die geistliche Last. Auch das Leiden und die Nöte anderer können zu einer Last werden. Wenn ich seelsorgerlich begabt bin und mich mit Menschen beschäftige und ihre Nöte anhöre und mitleide, ist auch das eine Last. Erwartungen können eine Last sein. Die Arbeit, die hinter einem Talent steckt, kann eine Last sein. Und nicht jeder kann jede Art von Last tragen. Im Sport gibt es den Begriff der Relativkraft. Das ist die maximale Kraftleistung im Verhältnis zur Körpermasse. Und ein Mensch, der groß und schwer ist, der hat eine höhere Relativkraft als jemand, der klein und schmächtig ist. Ja, ich bin zum Beispiel, wiege gute 95 Kilo. Ja, mein Kraftpotenzial ist größer als eine Person, die 75 Kilo wiegt. Ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch beim Kampfsport unterschiedliche Gewichtsklassen, weil ein Boxer, der über 100 Kilo wiegt, anders zuschlagen kann als ein Boxer, der nur 75 Kilo wiegt. Und vielleicht verteilt Gott seine Talente unterschiedlich, weil er uns im Blick hat, weil er unser Bestes will, weil er weiß, was wir tragen können. Und das Spannende ist, es geht gar nicht darum, wie groß oder zahlreich deine Talente sind. Es geht darum, dass du treu mit deinen Talenten umgehst. gehst. Das fällt nämlich in dem Gleichnis auch auf. Die beiden treuen Knechte erhalten denselben Lohn. Und da trat der hinzu, ab Vers 20, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu. Und da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und wisst ihr, was er zu dem sagt, der 2 Talente hat und 2 erwirtschaftet hatte? Er spricht: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist im Wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Beide mit unterschiedlichen Talenten begnadet, beide sind treu damit umgegangen, und obwohl der andere mit seinen 5 Talenten mehr erwirtschaftet hat als der andere, bekommen beide denselben Lohn. Gott misst den Lohn nicht am Maß deiner Talente. Und den Lohn, den er dir gibt, misst er auch nicht an der Höhe des Ertrages. Es geht darum gar nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben für Gott geackert und ich habe gefühlt nichts geschafft. Ich hätte so gerne erlebt, dass sich mein Mensch durch mich für Jesus Christus entscheidet, aber ich durfte das nicht erleben. Gott misst den Lohn nicht an der Höhe deines Ertrages. Gott geht es um deine Treue. Dass du erkennst, das, was Gott mir gibt, damit will ich treu umgehen, weil ich verstanden habe, dass es das ist, was Gott mir zur Verfügung stellt. Aber dann gibt es auch noch den dritten Knecht. Wenn man sich den dritten Knecht anguckt, dann kann man ja schnell fragen, was macht er eigentlich falsch? Er verliert nichts von dem Geld. Er hat es sicher verwahrt und komplett zurückgegeben. Kann man dem dritten Knecht eigentlich irgendetwas vorwerfen? Das ist doch irgendwie fies. Ne? Also Gott oder der Herr hat nichts verloren. Sein Problem ist offensichtlich, dass er nicht sein Bestes gegeben hat. Das ist offensichtlich sein Problem. Und die Frage ist, was hindert ihn daran, sein Bestes zu geben? In den Versen 24 und 25, da lesen wir: Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hat, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Wenn man das liest, fällt etwas auf, nämlich, dass der Knecht Angst hatte. Ich schätze, dass Angst der wesentliche Grund ist, warum Talente nicht eingesetzt werden. Und Angst kann ganz vielschichtig sein. Bei diesem Knecht zum Beispiel erkennt man die Angst vor Gott. Der Knecht kannte seinen Herrn ganz offensichtlich nicht. Er hatte ein vollkommen falsches Bild von seinem Herrn. Er hatte Angst vor seiner Strenge. Ein starker und harter Herr, der sich nimmt, was ihm nicht gehört und aneignet, obwohl er nichts dafür getan hat. So hat er den Herrn wahrgenommen. Interessant ist, dass man, wenn man die Bibel durchliest, diese Eigenschaften nicht in Verbindung mit Gott an anderer Stelle liest. Sicherlich ist Gott auch ein strenger Gott. Aber er ist vor allem gnädig und barmherzig und liebevoll. Angst vor der Strenge Gottes kann einen lähmen. Darf man bei Gott Fehler machen? Manchmal suggeriert ja so auch die Gemeindekultur, ob man bei Gott Fehler machen darf. Ich finde, wir müssen fehlertoleranter sein. Hey, wenn man sich hier mal verspricht, verliest, oder vielleicht auch etwas falsch verstanden hat und das so äußert, dann werden wir dadurch nicht vom Glauben abfallen. Wenn das hier ein Trainingsgelände ist für das Reich Gottes, wenn wir hier zusammenkommen und gemeinsam zu lernen, wie wir in der Welt Reich Gottes bauen können, dann bedeutet das auch, dass wir Fehler machen müssen, denn Lernen ohne Fehler machen funktioniert nicht. Wenn wir von uns sofort erwarten, dass wir alles richtig machen, dann schüren wir dadurch, glaube ich, eine Kultur der Angst. Wir verstecken uns. Wir lassen Dinge lieber, bevor wir sie wagen. Wir verstecken lieber unser Unvermögen und fallen nicht auf. Im Reich Gottes darf man Fehler machen. Dieses Denken, bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber gar nichts, ist nicht im Sinne Gottes. Probier dich aus, sei treu und wenn du dann tatsächlich mal ein Talent verlierst oder vergeudest, dann ist das aus Gottes Sicht nicht schlimm, denn darum geht es gar nicht. Es geht nicht um den Ertrag, sondern es geht um die Treue. Die Angst, die kam auch aus mangelndem Vertrauen. Der Herr Knecht vertraute seinem Herrn nicht. Ist das vielleicht der Grund, warum Talente nicht eingesetzt werden? Also ich vermute, beim Geld ist das ganz stark so. Wenn ich darauf vertrauen würde, dass Gott seine Zusagen hält und sagt, wenn ich viel von dem, was Gott mir Verfügung gibt, an Geld abgebe, dann wird er mich dafür segnen und mir noch mehr zurückgeben. Wenn ich darauf vertrauen würde, dann würde ich immer mehr von meinem Geld weggeben, weil ich wüsste, Gott belohnt das. Vertrauen wir, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dass zum Beispiel Geben Segen bringt? Es lohnt sich zumindest, das mal auszuprobieren. Und vielleicht steht hinter der Angst auch die Angst zu versagen. Was ist, wenn ich versage? Und hinter dieser Versagensangst steckt vielleicht auch Neid. Den anderen um seine Talente beleiden. Warum hat der so viele Talente und ich so wenige? Bin ich es überhaupt wert? Traut Gott mir etwa überhaupt gar nicht zu? Hat Gott mich lieber weniger lieb als den anderen? Und direkt sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Ich glaube, dieses Vergleichen ist so ein großes Problem. Wir sollten uns nicht mit anderen vergleichen, was sie alles haben und was sie können. Denn die Wahrheit ist, Gott hat in dich ganz persönlich Wunderbares hineingelegt. Und das darfst du entdecken. Und damit kannst du einen Unterschied machen. Es ist völlig egal, was der andere kann und nicht kann. Also es ist nicht egal, es ist wichtig, genauso wichtig, aber wie das, was du kannst. Vergleich dich nicht, sondern nimm das, was du hast, dankbar an und investiere es ins Reich Gottes. Vielleicht ist die Angst auch die Angst vor der Endzeit. Denn auch die Angst vor schlimmen Zeiten kann ein Leben, und das ist ja der Kontext auch der Endzeitrede Jesu. Hat der dritte Knecht vielleicht Angst vor schlimmen Zeiten? Er buddelt ja ein tiefes Loch und vergräbt das Geld dort in diesem Loch. Und das tut man ja nicht, wenn man sich sicher fühlt. Er tut es, als wäre er in Gefahr. Die Bibel sagt uns immer wieder, seid wachsam, bleibt standhaft, aber nie sagt sie uns, dass wir in der Endzeit Angst haben sollen. Die Offenbarung zum Beispiel, das Buch, in der es um die Endzeit geht, in der alles angekündigt wird, was passiert, ist umrahmt von einem Satz, fröhlich ist der, der diese Worte hört und danach lebt. Wir brauchen keine Angst haben, denn die Wehen der Endzeit kündigen die Wiederkunft Jesu an. Und du stehst, wenn du an Jesus Christus glaubst, auf der Seite des Siegers. Also wovor fürchtest du dich? Nimm deine Talente und investiere sie. Begegne Menschen in der Liebe Jesu, damit sie begreifen, dass nichts anderes sie retten kann. Ich glaube, dass wir uns nicht leisten können, unsere Talente zu vergeuden, denn Jesus kommt bald wieder. Und es gibt noch so viele Menschen, die gerettet werden sollen. Und jedes einzelne Talent trägt dazu bei, dass die gerettet werden, die gerettet werden sollen. Jedes einzelne auch deiner Talente. Und noch ein Gedanke zur Angst. Ich glaube auch, dass dieses Gleichnis uns keine Angst machen möchte. Es ist ein Gleichnis, das uns nicht sagt, dass der Christ, der es verpasst, Talente einzubringen, in die Hölle kommt. Das könnte man ja rauslesen, ne? Nachdem am Ende dann der dritte Knecht dorthin in die Finsternis geworfen wird, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Vielleicht denkst du zurück und fragst dich, hat mein Einsatz gereicht? War ich treu? Wenn ich hier so in unsere Reihen gucke, sehe ich viele, die deutlich älter sind als ich. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich vermute, dass wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann guckt man zurück und fragt sich, wie ist mein Leben gewesen? Und wenn man dann so ein Gleichnis hört, glaube ich, fragt man sich tatsächlich, hat es gereicht? Vielleicht bist du jetzt in einem Alter, wo du merkst, so viel habe ich ja gar nicht mehr zu geben. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis uns nicht dazu auffordert, in die Vergangenheit zu gucken und zu fragen, hat mein Einsatz gereicht? Sondern es geht um das, was das Gleichnis dir heute sagt. Es ist nicht zu spät, Gott treu zu sein. Es ist auch nicht zu spät, Gott treu zu sein mit dem, was Gott dir gibt. Wisst ihr, Ressourcen und Gaben verändern sich ja auch mit zunehmendem Alter. Wenn die Kräfte nachlassen, wenn man nicht mehr viel tun kann. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott dir nach wie vor Talente anvertraut, die du einbringen kannst. Und du hast heute die Gelegenheit zu sagen, Gott, ich will dir treu sein. Ich will dir geben, was dir gehört. Es geht nicht um das Vergangene. Geh nicht mit dir selber ins Gericht, sondern du hast heute die Möglichkeit, zu Gott umzukehren und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir Talente anvertraust. Zeig mir, was diese Talente sind und hilf mir, sie treu einzubringen. Es geht um Menschen. Gott gibt uns Talente, damit wir uns in Menschen investieren können, die er retten möchte. Jeden von uns hat er eine besondere Persönlichkeit gegeben, durch die seine Liebe leuchten soll. Jeder hat von Gott Gaben bekommen, mit denen er anderen dienen kann und die Gemeinde stärken kann. Und wir alle haben Ressourcen, die wir nutzen können, um Gottes Reich zu bauen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unser Gott bist und dass du einen Plan mit dieser Welt hast. Und auch wenn wir erleben, wie diese Welt in Wehen liegt, wollen wir uns davon nicht erschüttern lassen und wollen nicht in Angst geraten, sondern wir wollen erkennen, was es bedeutet, nämlich, dass du, Jesus, bald wiederkommen wirst. Und das erwarten wir, Herr, das erhoffen wir, dass du bald wiederkommst und dass die Erlösung so richtig erlebbar und spürbar wird. Wir wollen nicht vergessen, Herr, dass bis zu deiner Wiederkunft noch Zeit bleibt, um das zu tun, was am wichtigsten ist, nämlich Menschen zu erreichen mit deinem Evangelium. Ich danke dir, Herr, dass das Evangelium von deiner Gnade wirklich jedem Menschen gilt und dass jeder Mensch ausnahmslos die Möglichkeit hat, Ja zu dir zu sagen und gerettet zu werden. Deswegen hilf uns dabei, Herr, zu erkennen, welche Talente du uns ganz persönlich gegeben hast, welchen Beitrag wir ganz persönlich leisten können, Herr, damit dein Reich wächst, solange es wachsen soll. Und ich danke dir für das große Potenzial, was du in diese Gemeinde hineingelegt hast. Und wo Potenzial schläft, wo Talente schlummern, Herr, da bitte ich dich, Herr, dass du uns wachrüttelst und dass du uns den Mut schenkst, Herr, uns zu verändern, und unsere Talente anzunehmen und in deiner Kraft zu dienen. Amen.